Ja, wenn wir in diesen Tagen die Bilder sehen von der Ölpest, Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, dann tut es vielen Menschen im Herzen weh, was hier geschieht, durch Unachtsamkeit, Leichtsinn, teilweise durch Profitgier, nicht nur hier, auch in anderen Dingen, und wie Gottes Schöpfung einfach so zerstört wird. Aber noch tragischer ist die Tatsache, dass der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, systematisch immer mehr aus unserer Gesellschaft entfernt wird. Aber der Gipfel der Tragik ist erreicht, wo selbst das Volk Gottes seinen Schöpfer, seinen Herrn und Heiland immer mehr auf die Seite stellt, die nichts wissen wollen von ihrem Herrn. Und darum geht es in dem Gleichnis, das wir heute lesen im Markus-Evangelium, Markus 12, Vers 1 bis 12. Da lesen wir, und er, also Jesus, fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darin und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen im Psalm 118? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Soweit. Wir wollen noch mal kurz beten zusammen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und dass du auch heute mit uns sprechen möchtest. Schenk, dass heute keiner hinausgeht, den du nicht angerührt hast durch dein Wort und dass es einfach auch unser Herzen verändern kann. Hab Dank, Herr, dass du jetzt sprichst und dass wir nicht vor Menschen stehen brauchen, sondern dass wir jetzt einfach auch vor dir stehen dürfen. Amen. Jesus spricht hier zu den hohen Priestern, Schriftgelehrten und Ältesten. Das habt ihr schon letzten Sonntag auch gehört, wo sie nach Jesu Vollmacht fragen. Er spricht also zu den kirchlichen Autoritäten, die ihn vorher herausgefordert hatten. Er spricht durch ein Gleichnis, aber doch wusste wohl jeder, was hier gemeint war. Das sehen wir auch in der Reaktion zum Schluss. Israel ist der Weinberg, den Gott gepflanzt hat. So lesen wir an verschiedenen Stellen im Alten Testament, im Jesaja 5 zum Beispiel. Und Gott hat einen Zaun und einen Weinberg getan, damit meint er das Gesetz. Mit der Kelter ist wohl auch der Opferdienst gemeint, wo das Blut geflossen ist. Ein Turm wurde aufgestellt, der hilft den Hütern, den Weinberg zu bewachen. Das sind die Priester und Lehrer. Und Gott als Eigentümer schließt einen Pachtvertrag mit ihnen. Ein Teil der Frucht sollte ihm gehören. Und dann, als die Ernte da ist und der Herr seine Boten, sind seine Propheten, als sie schickt, werden diese geschmäht, geschlagen und sogar getötet. Das haben wir alles auch im Alten Testament erlebt, beziehungsweise können wir nachlesen. Und dann schickt Gott seinen eigenen Sohn und denkt, ja, sie werden sich vielleicht vor ihm scheuen, aber nicht mal vor ihm haben sie die Hände abgelassen. Sie haben gesagt, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, dann gehört uns das Erbe. Und Vers 8 haben wir dann gelesen, und sie nahmen ihn, töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Das war Golgatha. Jesus spricht hier von seinem Tod am Kreuz und zitiert dann den Vers aus Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Er, der Verachtete, Verworfene, wurde zum Eckstein, zum Fundament eines gewaltigen Bauwerks. Aber was hat uns jetzt diese Geschichte zu sagen? Wir sind ja nicht das Volk Israel. Die Bibel soll in erster Linie mal zu uns selber reden. Und dazu habe ich 3 Punkte. Erstens der Weinberg, zweitens das Gericht und drittens der Eckstein Jesus Christus. Zunächst zum Weinberg, haben wir heute auch schon was gehört vorher in den Zeugnissen. Auch wir, die wir an Jesus glauben, die wir ihn als unseren Herrn und Heiland angenommen haben, wir sind seine Diener und Knechte in seinem Weinberg. Ich denke, da können wir okay sagen dazu. Und auch um diesen Weinberg hat Gott einen Zaun angelegt. Aber nicht das alte Gesetz, das Gesetz des Alten Testaments, sondern das Gesetz der Liebe. Es kommt noch in Markus 12, Vers 29, wo Jesus sagt, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein Gebot größer als diese. Und alle Gebote des Alten Testaments sind in diesem Gebot enthalten. Denn du wirst nicht Ehe brechen, du wirst nicht töten, wenn du deinen Nächsten liebst. Also das Gebot der Liebe. Und es ist auch bei uns so wie damals, wie bei diesen Weingärtnern, Gott sucht Frucht bei uns. Galater 5, Vers 22, sehen wir, was Gott damit meint. Die Frucht des Geistes ist Freude, Liebe, Friede, Geduld, Sanftmut, Keuschheit. Das habe ich noch vergessen. Könnt ihr nachlesen. Eins habe ich, glaube ich, vergessen. Galater 5, Vers 22. Aber der Unterschied zum Alten Testament ist, dass diese Frucht ist nicht das Ergebnis unserer Anstrengung, sondern diese Frucht ist das Ergebnis einer Beziehung, nämlich der Beziehung zu Jesus. Wir sind nicht nur Diener Jesu Christi, sondern, wie es Jesus sagt in Johannes 15, wir sind Reben an seinem Weinstock. Johannes 15, Vers 5. Sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Was ist jetzt unsere Aufgabe, unsere Hauptaufgabe, ist jetzt nicht direkt Frucht zu bringen, sondern ist diese Verbindung, diese Beziehung zu Jesus zu pflegen. Vorher im Johannes 15, 4 heißt es, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Darum geht's. In Jesus an Jesus zu bleiben, diese Beziehung zu pflegen. Und Frucht ist die automatische Folge dieser Beziehung zu Jesus. Deswegen die Frage, wie steht es um deine Beziehung zu Jesus? Wirst du erster, zweiter oder dritter Klasse? Man kann sich da schon manchmal täuschen. Ich bin am Freitag mit dem Zug nach Ravensburg gefahren, um die Johanna abzuholen und habe mich aus Versehen in die erste Klasse reingesetzt. Ich habe mich schon gewundert, dass das Kopfkissen ein bisschen weicher war als sonst und dass so ein schöner Tisch vor mir stand. Und der Schaffner hat mich dann auch freundlich darauf hingewiesen, dass ich eben nicht in der ersten Klasse sitzen darf, sondern ich gehöre zur zweiten Klasse. So können wir uns auch manchmal täuschen in unserer Beziehung zu Jesus. Sie muss nicht unbedingt erster Klasse sein. Und da gibt es einen ganz einfachen Test. Den können wir auch für unsere menschlichen Beziehungen anwenden, zu unserem Ehepartner, zu unseren Kindern, zu unseren Eltern. Denn unser größter Teil unserer Beziehungspflege geht einfach über unsere Worte. In der Bibel oder bei Jesus gegenüber nennt man das einfach das Gebet, das Reden miteinander. Und deswegen ist die erste Frage, wie viel redest du am Tag deinem Ehepartner und so weiter, kannst du natürlich auch nehmen. Aber wie viel Zeit nimmst du dir täglich, mit Jesus zu reden und auch ihm zuzuhören? 5 Minuten reicht es, um eine Beziehung zu pflegen? Und die zweite Frage, was redest du? Kannst du mir einen Ehepartner nehmen, aber ich nehme es jetzt in Bezug auf Jesus. Was redest du mit Jesus? Eine oberflächliche Beziehung beinhaltet eigentlich nur 2 Dinge. Nämlich, dass ich jemand informiere von etwas und dass ich jemand zu etwas motivieren will. Ich sage zu meiner Frau vielleicht, du, also da ist so eine Unordnung im Haus. Das ist eine Information. Und die Motivation, jetzt räum doch bitte mal ein bisschen auf, dass man sich hier wieder wohlfühlen kann. Und Gott gegenüber kann man es auch so machen. Und Jesus gegenüber. Jesus, mein Auto ist kaputt. Mein Kind ist krank. Morgen schaue ich eine Matheprobe und so weiter und so fort. Und dann die Motivation, mach mein Kind gesund, repariere mein Auto oder mach, dass die Reparaturkosten nicht so hoch sind. Segne den und den, sei bei mir, hilf mir, dass das und das gut klappt und dass ich morgen eine gute Prüfung schreibe. Aber das ist eine ganz oberflächliche Beziehung. Ich ertappe mich auch oft dabei in so einer oberflächlichen Beziehung. Müssen wir Jesus informieren? Er weiß ja sowieso alles. Wir brauchen ihm ja nicht alles erzählen, was wir jetzt für ein Problem haben. Er weiß es ja. Eine Liebesbeziehung ist viel mehr als Information und Motivation. Was hast du mit deiner Frau, deinem Mann gesprochen, als ihr verliebt wart? Zu uns hat mal jemand gesagt, ihr seid ein cooles Ehepaar. Zu Elisabeth und mir. Das sagen wir jetzt manchmal, wir sind ein cooles Ehepaar, weil manches einfach ein bisschen abgekühlt ist. Aber es kann mir wieder auffrischen. Was hast du gesprochen, als du frisch verliebt warst? Weiß nicht, vielleicht können wir mal die fragen, die noch ziemlich frisch verliebt sind. Ich glaube, weiß nicht, Ralf, bist du noch verliebt? Oder wer ist hier überhaupt verliebt von euch? Da ist jemand, da hinten. Aha, genau, sind alle im Glaskasten, die haben sich schon zurückgezogen. Noch jemand? Benni, Doro, noch verliebt? Nicht mehr? Doch. Ja, wie ist es so, wenn man verliebt ist? Was spricht man da miteinander? Können uns ein bisschen helfen, bitte? auf Liebe. Ja, aber was ist der Inhalt von den Gesprächen, wenn man so spricht? Also ich wundere mich manchmal, wie lang Verliebte telefonieren können zum Beispiel. Oder auch die Johanna telefoniert öfters mit der Maria, weil sie befreundet sind. Und dann telefonieren sie eine Stunde. Ich weiß nicht, was man in einer Stunde alles reden soll. Aber scheinbar, wenn man verliebt ist, gibt es so viel, was man miteinander reden kann. Ich weiß auch nicht. Vielleicht könnt ihr mal da, die noch frisch verliebt sind, einfach mal vorkommen, ein bisschen erzählen, wie man das so macht und was man so redet miteinander. Und das können wir ja dann gut auf unseren Glauben anwenden, auf Jesus. Welche Beziehung hast du zu Jesus? Bist du noch verliebt? Das ist eine wichtige Frage, denn davon hängt es an, ob Frucht entsteht. Sieht man auch bei Verliebten, da kommt ja auch eine Frucht dabei raus. Einfach aus der Freude, die sie dann oft haben, aneinander und miteinander. Und deshalb ermahnt auch Gott die Gemeinde in Ephesus in Offenbarung 2, möchte ich kurz aufschlagen, Offenbarung 2 an die Gemeinde in Ephesus. Vers 4 sagt Gott, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, tue Buße und tue die ersten Werke. Also mach's wieder so wie damals, wo du verliebt warst. Und bei dieser Gemeinde war es ja so, dass alles vorbildlich gelaufen ist. Wie in der Ehe, wo man nach außen hin sagen kann, ja, es klappt ja alles, funktioniert alles. In dieser Gemeinde wurde viel gearbeitet, es gab eine gute Lehre, es war alles gut organisiert, alles bestens. Und Gott sagt, du hast die erste Liebe verlassen. Ihr habt keine innige Beziehung mehr zu mir. Und sogar noch mehr, du bist abgefallen, sagt Gott hier in Vers 5. Das muss uns schon zu denken geben. Die erste Liebe ist nicht mehr da, wird hier gleichgesetzt mit du bist abgefallen. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist ein bisschen ernsteres Kapitel, das Gericht. In unserem Gleichnis vom Weinberg sehen wir Menschen, die Gottes Liebe ständig mit Füßen treten. Gott hat ihnen doch alles zur Verfügung gestellt. Er hat ihnen den Boden gegeben, er hat ihnen Weinstöcke gepflanzt, er hat Sonne, Regen und Leben gegeben. Aber als er seinen Anteil an der Frucht sucht, wird er bzw. seine Boden abgelehnt. Sie sagen, was willst du? Was willst du, Gott? Es ist mein Leben, es ist mein Haus, es ist meine Kraft, es ist mein Bauch, sagen manche Frauen heute. Selbst die Tatsache, dass Gott seinen eigenen Sohn schickt, ruft nur Aggression hervor. Was wird Gott tun? Wir haben es gelesen in Markus 12, Vers 9. Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Das Wort Gericht passt überhaupt nicht in unsere Zeit. Und doch ist es bei Gott Realität. Und auch in den Glaubensbekenntnissen unserer Kirchen wird noch über Gericht gesprochen, auch wenn nicht mehr so damit gerechnet wird. Ich weiß nicht, ihr kennt sicher alle dieses Glaubensbekenntnis. Und dort sitzt er nun zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen zu richten die Lebendigen und die Toten. Und so weiter. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir vom Gericht sprechen. Denn nur wenn wir das Gericht ernst nehmen, dann können wir auch die Liebe und die Gnade Gottes begreifen. Denn in Johannes 5, Vers 24 sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wenn das Gericht Realität ist für uns, dann können wir begreifen, was es bedeutet, dass uns jemand gnädig ist. Und dann komme ich schon zum letzten Punkt: Jesus, der Eckstein. Markus 12, Vers 10. Dieser Vers aus Psalm 118 wird einige Male im Neuen Testament zitiert. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Der Sohn Gottes wurde von den Bauleuten, den Weingärtnern, verworfen. Sie meinten, ihn nicht mehr zu brauchen. Und dabei ist er das Fundament, das alles trägt. Er ist der entscheidende Stein, der alles zusammenhält. Es ist noch gar nicht so lange her, dass es Ecksteine gegeben hat, einfach vorm Beton. Gab es Steine, die unter die Ecken der Häuser, große Steine, gesetzt wurden, die einfach das Haus getragen haben. Oder das andere Bild ist vielleicht auch ganz schön, das Bild eines Gewölbes, wo der Stein in der Mitte das ganze Gewölbe zusammenhält. Jesus ist der Eckstein, Jesus ist der, der entscheidend ist und der alles zusammenhält. Ist uns das bewusst, wie wichtig Jesus ist für unser Leben? Oder ist er nur ein Anhängsel oder ein Anstrich? Ist Jesus der Eckstein in unserer Gemeinde? Lebt die Gemeinde aus der Beziehung mit Jesus? Oder sind wir nur am Organisieren und Verwalten des Weinbergs? Stell dir vor, es wäre einfach mal alles weg, was für uns jetzt zur Gemeinde gehört. Stell dir vor, ich wäre heute nicht zum Gottesdienst gekommen, ich hätte einen Verkehrsunfall gehabt, steht kein Prediger da. Und vielleicht dann wäre auch noch ein Erdbeben in Dranreuth gewesen und unser schönes Gebäude wäre zusammengefallen. Dadurch gibt es natürlich auch keine Technik, weil der Strom ausgefallen ist. Singeteam kann nicht singen, weil alle erkältet sind. Und dann gab es noch irgendwelche böse Menschen, die auch noch den Büchertisch und alle Bibeln und Liederbücher verbrannt haben. Ist jetzt die Gemeinde Traunreuth am Ende? Was meint ihr? Solche Situationen gibt's. Nicht bei uns, aber in anderen Ländern. Die Gemeinde Traunreuth, ja? Ja, der Glaube an Jesus trägt uns durch. Und es ist ja Jesus da. Jesus, der Eckstein. Und auch wenn alles zusammenbricht, Jesus ist da, es sind ein paar Gläubige da und damit ist auch Gemeinde da. Und in ihm steht die Gemeinde. 1. Petrus 2, Vers 4, auch noch ein eine Stelle im Neuen Testament, wo es um den Eckstein geht. Zu ihm, also zu Jesus, kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Jesus für uns der Eckstein. Auf ihn kommt's an. Und wenn er nicht da ist, können wir das schönste Programm haben. Und es ist nichts in Gottes Augen. Vielleicht ist es gut, wenn mal ein Prediger nicht erscheint und unser Programm durcheinander kommt. Vielleicht ist es deswegen auch gut, wenn die Tittmoninger mal in Tittmoning sind und so jedes Glied der Gemeinde gefordert ist, etwas von denen einzubringen, was ihm Jesus, der Eckstein, gegeben hat. Im Abendmahl ist es schon ganz schön, da kommt es schon ein bisschen raus, dass auch vieles in den Einzelnen da ist, das Leben da ist. Aber wenn ich heute einen Verkehrsunfall gehabt hätte, ich glaube, es wären auch manche aufgestanden und hätten gesagt, was ihnen Jesus wichtig gemacht hat. Letztes Wochenende war ich mit dem Thomas und unseren Söhnen, waren wir auf einer Vater-Sohn-Freizeit und es war auch ganz schön, da hatten wir am Sonntag einen Gottesdienst. Und 20 Minuten bevor der anging, wurde jeder eingeteilt, jeder musste mitarbeiten am Gottesdienst. Die einen haben Gestaltung gemacht, die anderen Musikteam, die nächsten haben ein Anspiel vorbereitet, es musste welche die Schrift lesen und zum Beten war jemand da und so wurde jeder eingespannt. Und es war ein schöner Gottesdienst. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns mit hineinnehmen lassen in den Dienst und uns mit einspannen lassen. Am Freitag war ich in Ravensburg in einem Vortrag, da ging es um Pädagogik und so alles mögliche Zeugs und da wurde erzählt von einem Pädagogen, ich kenne ihn nicht, aber manche kennen ihn vielleicht, Thomas Gordon, der hat manche ganz gute Sachen gemacht, zum Beispiel hat in manchen Kindergärten eingeführt, dass an bestimmten Tagen alles Spielzeug rauskommt. Und dann schauen die Kinder mir erst einmal ein bisschen dumm, so 5 Minuten oder 10 Minuten, und plötzlich fangen sie an, praktisch mit nichts zu spielen. Vielleicht liegen noch ein paar Äste oder irgendwas rum, und den Kindern gelingt es, was anzufangen. Oder sie haben erzählt, da in Ravensburg, da gehen sie manchmal in den Wald mit den Jugendlichen, und die Kinder sagen, Wald, was wollen wir denn da? Kennen wir ja schon. Und dann machen sie erstmal nichts und plötzlich fangen sie an, mit irgendwas was zu bauen, was anzufangen und wollen gar nicht mehr aufhören. Sie werden kreativ mit dem Wenigen, was noch da ist. Ich denke, es ist für uns vielleicht auch manchmal ganz gut, einfach mit nichts anzufangen. Was wir brauchen, ist Jesus, der Eckstein. Eine lebendige Liebesbeziehung zu ihm. Alles andere ist zwar schön und gut, aber es sind nur Zutaten. Es geht um Jesus. Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal stille werden, bevor wir alles wieder vergessen und uns fragen, wie ist meine Beziehung zu Jesus? Warum ist sie so, wie sie ist? Wie stellt man eine Beziehung mit Jesus wieder her? Wie stellt man überhaupt Beziehungen wieder her? Man muss sich zusammensetzen, man muss darüber reden, wie es ausschaut, wo es angefangen hat, oberflächlich zu werden. Man muss sich austauschen und so können wir es auch mit Gott tun. Die Bibel nennt es Buße, ist ein bisschen ein altes, unbequemes Wort, das hört man gar nicht so gern. Aber Buße heißt einfach umkehren, stehen bleiben, nachdenken, umkehren. Und das sagt der Jesus auch zu der Gemeinde in Ephesus in der Offenbarung. Du hast die erste Liebe verlassen, so tue Buße. Kehr um, überleg mal, woran fehlt's, was hat sich eingeschlichen, was ist passiert und denk mal drüber nach. Und schau, dass einfach wieder in Ordnung kommst. Ja, wollen wir 1-2 Minuten noch still werden und dann macht der Hans noch Schluss.